Das Race Across America, sag mal, wie viel Schlaf hast du in diesen 11 Tagen gehabt?
Fangen wir vielleicht vorher an. Wie viel Schlaf habe ich davor gehabt? Das war auch nicht so richtig viel.
Du bist ja unglaublich lange mit dir alleine.
In Kansas, da zeigte der Computer, fahren Sie bitte 150 Kilometer geradeaus. Und wenn dann noch Regenwind ist und dann auf 35 Grad, dann, also da bin ich an mein Limit gekommen.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Folge Nummer 19, Bikers Paradise. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und Alex, auch schön, dass du wieder da bist.
Du freust dich.
Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe.
Ich freue mich auch.
Ja, also bevor wir in unser heutiges Interview starten, heute haben wir Klaus Henning Schulke da, besser bekannt als Bottle Klaus. Habt ihr vielleicht auch schon mal bei Instagram gesehen. Das ist einer von diesen Verrückten, die innerhalb von 11 Tagen von der West- zur Ostküste der USA radeln. 5000 Kilometer in 11 Tagen. Und bevor wir eben über diese irre Leistung sprechen, quatschen wir beide nochmal über unseren Winterschuh-Test.
Material Test.
Denn wenn ihr Folge Nummer 17 gehört habt, dann habt ihr bei Bikers Paradise auch gemerkt und vielleicht auch bei Instagram schon gesehen, dass wir Winterradschuhe von Northwave bekommen haben, auch welche verlosen und vor allem auch testen. Genauso das gleiche mit Röckelhandschuhen. Ich bin da ja eher Team Hummerklaue und du Team Fingerhandschuh.
Genau, und wenn wir testen, dann richtig. Und alles fing ja an mit so einem kleinen Kältebad.
Ja, das war Show als alles andere.
Was wir sehr gut trocken überstanden haben. Und dann haben wir in Phase 2 ganz Brandenburg abgefahren auf der Suche nach Regen und Schnee.
Haben wir nicht gefunden?
Ja, der Klimawandel hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben sozusagen das Gore-Tex in die andere Richtung getestet. Die Handschuhe sind voll mit Schweiß gelaufen, aber es ist nichts rausgekommen.
Nein, also ja, für Handschuhe war es doch wirklich noch ein bisschen warm. Für die Winterschuhe war es aber genau richtig. Und das hätte ich nicht gedacht. Ne? Wir sind bei 9 Grad, haben wir uns beide getroffen. Sonnenschein, keine Nässe. Das war also easy Terrain für unsere beiden Winterschuhe von Northwave. Du hattest die Gravel-Variante, ich die Rennradschuh-Variante. Und das war überraschend gutes Klima in den Schuhen. Ich dachte, es wäre zu warm eigentlich.
Naja, wir haben nicht die Wintersocken angezogen, ne?
Genau. Ich hatte Sommersocken an und das war genau richtig.
Ach übrigens, nach dem Kältebad habe ich noch eine E-Mail bekommen vom Hersteller. Wie, ihr wusstet nicht, dass die wasserdicht sind? So, natürlich sind die wasserdicht und winddicht und alles.
Ja, und vor allem die Dinger, also die fühlen sich gut an, ne? Also klar, für 430 Euro, was dann eben dieses Top-Modell im Bereich Rennrad ist, was es eben kostet, da muss auch alles perfekt sein. Reinschlüpfen fühlt sich super an, nicht zu warm, sehr angenehm, mega verarbeitet. Das Teil ist wirklich tadellos. Das ist erstmal Stand jetzt bei Plusgraden. Ich hatte die danach noch zweimal in Benutzung. Ähnliche Konditionen und einmal 3 Grad über Null. Und da war dann Nieselregen dabei. Wasserdicht, überhaupt keine Probleme. Ich war 2 Stunden unterwegs und dann habe ich so langsam an den Zehen gemerkt, dass da was im Anflug ist. Es war aber noch nicht kalt oder sowas, aber ich hatte, wie gesagt, auch keine Wintersocken an. Und wenn man da nochmal die Merino-Socke oder die sonstige Wintersocke dazu nimmt, dann glaube ich, ist man auch bei Minusgraden sehr, sehr gut unterwegs. Aber ich bin wirklich gespannt und halt mich nicht für irre. Ich freue mich schon irgendwie auf den Winter und Schnee.
Hast du denn irgendeinen Kritikpunkt an den Schuhen?
Bis jetzt noch nicht. Also klar, dadurch, dass da ja so eine Neoprensocke mit dran genäht ist, ist es Reinschlüpfen etwas gewöhnungsbedürftig. Das muss man 2-3 Mal machen, dann hat man das raus. Am Anfang fand ich das sehr schwierig. Das sah dann wie irgendwelche komischen Yoga-Positionen aus bei mir in der Wohnung, um dann da reinzukommen.
Ne?
Ja, aber wenn man das 2-mal gemacht hat, dann weiß man, wie das funktioniert und dann ist alles cool. Also bis jetzt noch keine Kritik.
Na, weil ich trage ja diese Schuhe von Northwave. Also ich habe ein altes Paar Schuhe, die habe ich jetzt in die Tonne getreten. Die habe ich wirklich 8 Jahre getragen und ich liebe diese Dinger, früher wurden die anders gebaut und dieser Neoprenkragen, der jetzt da dran ist, der schließt ja nicht komplett ab.
Bei mir schon.
Bei dir schon?
Ja.
Hast du so eine Klumpfüße?
Vielleicht habe ich auch einfach nur stattliche Waden.
Wo fängt denn bei dir die Wade an?
Irgendwie? Ja, da oben am Knöchel.
Okay, na gut, meine schließen nicht ab und ist irgendwie komisch, weil dann weiß ich immer nicht, wenn es jetzt viel regnet und von oben...
Ob es dann von oben reinläuft. Ja, das hat auch jemand bei Instagram geschrieben, dass es bei ihm, der hat die irgendwie seit 1,5 Jahren und dass es da von oben reintropft. Wie gesagt, bei mir, ich konnte das noch nicht ausmachen, bei mir ist erstmal alles cool. Aber wie gesagt, wir können da auch gerne im richtigen Winter dann nochmal drüber reden, wie es dann so ist.
Übrigens, was ich dir gar nicht erzählt habe, du hast ja totale Schwein gehabt, ne?
Wieso?
Ich habe probiert, dich in einer Kältekammer einzumieten für 3 Tage. Aber du hast wirklich Glück gehabt, die renovieren gerade.
Das ist doch Quatsch.
Nein.
Wirklich?
Na, du, wenn wir testen, dann richtig. So, Handschuhe.
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 Also ich bin ja vorher schon Fan von Röckel gewesen und vor allem von der Hummerklaue. Nochmal zur Erklärung. Der Zeigefinger ist extra, die anderen Finger sind zusammen, deshalb Hummerklaue.
Du kannst ja gar keinen Stinkefinger machen, ne?
Das sieht immer aus, als ob ich freundlich grüße. Ey, du Arsch! Ach so, der grüßt aber freundlich, ist ja nett. Nee, ja, das stimmt. Stinkefinger kann man nicht zeigen. Ist vielleicht auch ein Vorteil. Und wie gesagt, ich bin Fan von diesen Handschuhen und diese neue Variante von dieser Hummerklaue, die ist auch tippitoppi. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren.
Ich meine, Röckel ist ja bekannt für Handschuhe.
Ja, mehr. Es ist ja Handschuhe für jeden Zweck sozusagen.
Handschuhe für jeden Zweck. Ich hatte ja den, der fühlt sich so ein bisschen an wie so Übergangszeit. Der ist dünner, ist nicht wasserdicht, ist winddicht, hat aber so eine Gummierung innen drin. Die ist der Hammer. Also wirklich gut. Ein wahnsinnig guter Grip. Mir war aber jetzt so bei 5 Grad, waren mir am Anfang immer die Finger so ein bisschen kalt, wurden dann aber warm. Ist für mich kein richtiger Winterhandschuh, hat jetzt aber perfekt funktioniert. Und wo ich aber wirklich beeindruckt war, das war diese Touchscreen-Funktion. Mhm. Die haben ja am Daumen und Zeigefinger haben die so einen kleinen Streifen. Damit kannst du dann auf dem Handy daddeln. Das mache ich immer am liebsten, bevor ich mich auf die Fresse packe. Das läuft bei mir sogar fast besser als ohne Handschuhe. Aber ich muss eine Sache sagen und da müsst ihr wirklich aufpassen. Ich habe jetzt schon einige Handschuhe von Röckel angehabt und ich habe immer gedacht, naja, wenn du dann irgendwann mal eine Größe festgelegt hast für dich, so, das ist bei mir die 8,5, dann kannst du alle Handschuhe Sommer, Winter danach aussuchen. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Die sind alle verschieden. Groß. Wir haben unten auf der Website immer so eine kleine Tabelle. Guckt euch das an. Bei jedem Handschuh ist es wirklich anders mit dem Handumfang.
Okay. Und noch ein ganz guter Tipp. Handschuhe vorher auf die Heizung legen, wenn es rausgeht bei Minusgraden. Wenn die Handschuhe nämlich erstmal warm sind, dann dauert es länger, bis sie fingerkalt werden. Das ist so mein kleiner Tipp.
Du bist so ein Winterfuchs.
Ist das gerade Ironie bei dir?
Nee, du bist so ein Winterfuchs. Nee, manchmal beeindruckst du mich mit den wirklich
ganz profanen Vorschlägen.
Ja, finde ich gut. Also der Test ist bestanden von beiden. Sehr gute oder höchste Punktzahl. Wir sind aber nochmal verabredet zum Döneressen, ne, mit den Handschuhen.
Pizza essen, haben wir gesagt.
Pizza?
Ja. Also ich möchte Pizza essen und du hast gesagt, oh, das wäre doch total lustig, mit der Hummerklaue irgendwie was zu essen. Wir können auch meinetwegen Sushi essen gehen oder sowas oder mit Stäbchen Reis aufpicken.
Lasst euch überraschen, es gibt einen Clip. Es gibt natürlich wieder einen Clip.
Menschen, die mit Fahrrädern nicht so viel an Hut haben, wird uns beide Heinis ja irgendwie schon als bekloppt bezeichnen. Ne? Wir erzählen den ganzen Tag über Fahrrad, machen irgendwelche verrückten Radabenteuer, haben 1000 Gadgets zu Hause und für viele Menschen ist es dann eben unverständlich, von Magdeburg nach Wien zu fahren, so wie ich das dieses Jahr gemacht habe. Oder du, deine Reise mit deiner Frau, da durch Utah alles kaputt graveln, was geht. Aber jetzt kommt ein Mann, wo wir beide sagen, der ist so irre. Da fällt uns die Kinnlade runter. Es ist ein Mann, der innerhalb von 11 Tagen jeden Tag weit über 400 Kilometer gestrampelt hat, quer durch die USA, 5000 Kilometer. Und wir freuen uns jetzt auf Klaus Henning Schulke, a.k.a. Bottle Klaus.
Unser Gast im Paradise.
Klaus Henning, herzlich willkommen im Bikers Paradise. Wie bist du heute hergekommen?
Ja, mit dem Fahrrad bei Nieselregen. Standesgemäß, ja.
Ja, sehr gut. Das Race Across America, da hört man wirklich die wildesten Geschichten, sieht die wildesten Videos und Fotos. Sag mal, wie viel Schlaf hast du in diesen 11 Tagen gehabt?
Fangen wir vielleicht vorher an. Wie viel Schlaf habe ich davor gehabt? Das war auch nicht so richtig viel. Ja, ich hatte natürlich eine Strategie, Schlafstrategie. Das war 1,5 Stunden in der Nacht. Und das klappte auch bis auf 2-mal. Da gab es bestimmte Situationen, da musste ich dann tatsächlich 4-mal in den Wohnwagen. Aber sonst bin ich mit diesen 1,5 Stunden zurechtgekommen.
Schlafentzug gilt ja als Foltermethode, ne?
Da bin ich kein Experte.
Wie trainiert man sowas? Kann man sich darauf irgendwie vorbereiten?
Ja, sollte man nicht, denn ab und zu kriegt man dann wahrscheinlich einen Rappel und dein Umfeld ist dann auch nicht ganz so geschmeidig. Aber ich hole ein bisschen aus, ein bisschen ernst. Ich war vorher an der Charité im Institut für Schlafforschung bei Professor Vietze und habe mich da nochmal beraten lassen. Und der sagte, 1,5 Stunden, das ist genau, oder nicht genau, aber für jeden ein bisschen individuell, die Zeitdauer der Tiefschlafphase. Und die ist unbedingt wichtig, damit sich das Gehirn und der Körper so ein bisschen regenerieren kann. Es gibt auch keine bleibenden Schäden, wenn man das so in diesem Zeitraum für 14 Tage macht. Man sollte es nicht das ganze Leben lang machen. Aus meiner Sicht kann man das nicht trainieren, außer in bestimmten Wettkämpfen, wo eben die Bedingungen, die äußeren Bedingungen das erfordern. Und dann kann man das auch für ein paar Tage mal durchhalten.
Okay, dann lass mal ganz von vorne anfangen. Wie bist du zum Fahrradfahren eigentlich gekommen?
Das fing mit 4, 5 Jahren an. Da hatte ich einen Vater, der begeistert, heute sagt man Bikepacking, früher hieß das noch eine Fahrradtour. da sind wir schon ganz früh mit Zelt und Kocher durch die Gegend gefahren und das hat mich dann irgendwie angefixt. Dann habe ich als junger Mann schon mit 19 eine Bikepacking-Tour from New York to San Francisco gemacht und auf halber Strecke kommt mir ein Wohnwagen entgegen. Er gab uns erstmal eine Cola und sagte, ja, wir begleiten das Race Across America. 1987 war das. Und erst als ich dann in Deutschland war, da habe ich mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt, dann ist es aber völlig aus meinem Gedächtnis raus. Aber das waren so meine ersten Langstreckenerfahrungen und dann habe ich ganz Europa unsicher gemacht, nach Portugal hin und zurück und ähnliche wilden Geschichten und in den letzten Jahren auch Blut geleckt an diesen Ultra-Races, durch Marokko gefahren, Atlas Mountain Race und Race Across Germany. Also das sind so, wo ich das so ein bisschen unter Wettkampfambitionen gemacht habe, aber sonst einfach nur an Leidenschaft, an Bewegung, Natur, Fahrradfahren und das ist so ein bisschen der Hintergrund.
War das schon immer so auch sportiv oder der Wettkampfgedanke dahinter?
Beim Radfahren nicht. Also ich finde auch diese Radrennen für mich völlig ungeeignet. Bin auch ganz schlecht im Beschleunigen. Da lacht mein Team immer oder meine Trainingsgruppe, weil damit kriegen sie mich weich. Nee, also ich habe angefangen mit 19 mit Marathonlaufen. Da war ich auch sehr, sehr gut. War einer der Besten in Deutschland und bin dann sehr schnell gewechselt zum Triathlon. Hatte ich einen kleinen Bericht gelesen in so einem Läufermagazin und hatte mich dann über Jahre dem Ironman verschrieben. Und auch 6-mal auf Hawaii gewesen. Also das ist so sind so die sportlichen Meriten. Dann kamen vor einigen Jahren meine Kinder und da hatte ich dann der Familie zuliebe dann den Leistungssport aufgehört. Dann, wie das so ist, wenn man an die 50 geht, dann kommt natürlich die erste Scheidung. Und dann hatte ich mich wieder so ein bisschen dem Wettkampfsport, in diesem Fall dann dem Fahrradsport, allerdings über die Langstrecke dann verschrieben und unglaublich viel Freude dran gefunden, sowohl Bikepacking unsupported im Wesentlichen und das war jetzt mein erstes Rennen supported, das Race Across America, wo ich dann ein Team hatte, was mich begleitet hat und geholfen hat.
Aber ich meine, schon der Ironman ist ja für die meisten ein unerfüllbarer Traum, dann noch auf Hawaii gewesen zu sein mehrmals. Alle würden sagen, so reicht, alle Dude. Was macht Klaus Henning? Klaus Henning setzt noch einen drauf. Was will man sich damit beweisen?
Also erstmal bin ich noch gesund. Ich bin 57. Erfreue mich meines Körpers. Da ist einfach noch kein Limit, was ich sehe.
Geil.
Ich denke, dass ich auch eben sehr stabil im Kopf bin und dort eben auch bestimmte Punkte überschreiten kann, was im Wesentlichen Schmerzen anbelangt. Und das kann ich eben ganz gut tolerieren.
Jetzt sitzt du ja bei diesem Race Across America 22,5 Stunden quasi auf dem Rad. Woran denkt man da? Was denkt man da? Worüber denkt man? Man muss ja irgendwas im Kopf, muss ja irgendwas passieren.
Ja, also das war tatsächlich eine große Schwierigkeit. Also auch dafür hatten wir natürlich eine Strategie. Ich hatte einen Helm oder habe immer noch einen Helm, der Radio kann, der auch telefonieren kann. Und wir wollten mich eigentlich die ganze Zeit bespielen mit Musik und Podcast und Ähnlichem. Leider klappte das irgendwie technisch nicht. Einmal war ich sehr beschäftigt mit der Landschaft. Das tat unglaublich gut und hat auch unglaubliche Emotionen in mir ausgelöst. Aber das andere ist tatsächlich auch diese Langeweile. Da gab's Szenen in Kansas, da zeigte der Computer, fahren Sie bitte 150 Kilometer geradeaus. Und wenn dann noch Regenwind ist und dann noch 35 Grad, dann, also da bin ich an mein Limit gekommen. Und das war auch sehr, sehr schwierig. Da habe ich meine Jungs angefleht, bitte, bitte redet mit mir. Auch das klappte nicht so ganz, aber ich hatte ja noch Radio im Kopfhörer auf dem Helm und es gab tatsächlich vier Stationen. Das waren drei christliche und ein Country und Western. Also ich habe gebetet, dass Kansas zu Ende geht, dass die Landschaft ein bisschen wieder, sag ich mal, abwechslungsreich wird, dass du dich mit irgendwas beschäftigen kannst, außer mit geradeausfahren. Also das
ist der mittlere Westen, ne?
Da
die Kornkammer.
Ja. Oh Mann, ja, Korn war da gar nicht, aber es war viel Grün oder ein Steppe und Kuhweide und was, also grauenhaft daran. Also da habe ich wirklich zu knacken gehabt.
Du musstest dich ja auch vorbereiten beziehungsweise qualifizieren für dieses Rennen, um überhaupt in den USA teilnehmen zu können. Wie hat das funktioniert? Du hast vorhin das Race Across Germany angesprochen.
In der Corona-Zeit durfte man ja nicht mehr zusammen trainieren. Da bin ich ganz viel alleine gefahren und hatte gesehen, Mensch, Race Across Germany, geiles Rennen, 1200 Kilometer von Flensburg nach Garmisch. Hab da mitgemacht, hab in der ersten Nacht einen totalen Verfahrer gehabt, bin dreimal durch die gleiche Baustelle gewandert mit meinem Fahrrad und dachte, scheiße. Na gut, also auf jeden Fall hatte ich dann doch die Altersklasse beim ersten Mal 2021 gewonnen und vier Wochen später kam eine E-Mail aus Amerika, du hast dich qualifiziert für das Race Across America. Puh, geil. Hatte mich innerlich damit noch gar nicht so richtig beschäftigt, dass es für mich jemals in Frage kommt. Auf jeden Fall war ich so verärgert über diesen Umweg, den ich da gemacht habe, dass ich mich das nächste Jahr nochmal gemeldet habe. Da habe ich dann das ganz gesamte Event dann auch gewonnen. Und es kam dann diesmal zwei Wochen später eine E-Mail, du hast dich qualifiziert für das Race Across America. Und da habe ich mich das erste Mal tatsächlich auch inhaltlich damit beschäftigt, was bedeutet das überhaupt? Und dann hatte ich ein paar Leute angerufen, die das schon mal gemacht haben und wie ist dir das bekommen oder wie schätzt du das ein? Und ich hatte dann den Joey Kelly auch am Telefon.
Von der Kelly Family.
Das musst du machen.
Yeah. Das war ja klar, Joey.
Ja. Also gut. Und das war so im Oktober letzten Jahres dann so der Ausschlagpunkt, dass ich das dann tatsächlich organisatorisch dann auch angehen wollte, wobei ich das komplett unterschätzt hatte, was da alles auf mich zukommt. Das geht ja von Medienarbeit, von Teamfindung, dann musst du Hotels buchen, dann musst du dich medizinisch da irgendwie beraten lassen, dann musst du irgendwie das ganze Equipment organisieren. Dann musst du natürlich trainieren und da fehlte mir auch so ein bisschen die Vorstellung, wie trainiert man eigentlich das?
Ja, genau.
Für 5000 Kilometer durch Amerika. Ja.
Wie
trainiert man dafür? Das ist eine gute Frage. Also meine Philosophie war dann, viel hilft viel in diesem Fall. tatsächlich habe ich dann im Dezember angefangen. Das ist natürlich eine sehr unglückliche Jahreszeit für Langstreckentraining. Aber ich bin viel, viel, viel gefahren. Angefangen mit 600 Kilometer und dann in der Hauptphase dann so 900 Kilometer in der Woche. Und
machst du das richtig nach Plan?
Nö, aber ich...
Aus dem Bauch?
Ja, es geht nicht anders, weil ich natürlich auch beruflich sehr, sehr eingespannt bin und deswegen muss ich da eben gucken, was ist überhaupt möglich, aber trotzdem habe ich das so versucht, ein bisschen zu systematisieren. Und der andere Punkt ist, es sind ja nicht nur 5000 Kilometer durch Amerika, sondern auch 50.000 Höhenmeter und das ist natürlich natürlich mit den Berliner Hügeln nicht ganz so einfach.
Wie hast du das gemacht?
Das würde ich gerne wissen. Die Teufelsjagd tausendmal hoch und runter? Nee, nicht tausendmal, aber jeden Morgen fahre ich die Havelchaussee, jeden Abend fahre ich die Havelchaussee. Und tatsächlich habe ich mitgenommen Schwanwerder, Teufelsberg, Schäferberg, Moorlake. Also
man muss kurz nochmal für die Hörer sagen, das sind alles keine Berge.
Für uns Berliner ist das ein Berg.
Das heißt zwar so, aber es sind keine Berge. Was sind denn das? Irgendwie 50 Höhenmeter?
Oder? Ja, aber das summiert sich. Und ich hatte dann am Ende des Tages auch 700, 800 Höhenmeter. Also das passte dann. Also morgens meine Tour, abends meine Tour. Und ich bin King of the Mountains of the Ram 2023.
Was heißt das?
Ich habe bestimmte Streckenabschnitte, einmal durch die Rockies und einmal durch die Appalachen, als schnellstes bewältigt und habe dann hier zwei Riesenplaketten gewonnen, die ich allerdings nicht mitbringen konnte, weil die irgendwie 12 Kilo wiegen oder irgend sowas.
Du siehst, auch Berliner haben eine Chance in den Bergen.
Sag mal, ich habe mir das Höhenprofil angeguckt, ne? Von dem Racer Cross America. Der Anfang ist doch sehr hügelig und am Ende ist es doch sehr flach. Und wünscht man sich auf diesem flachen Abschnitt dann vielleicht irgendwann doch ein paar Berge zurück?
Ja, also letztendlich profitiert man natürlich immer davon, wenn es ein bisschen Abwechslung ist. Sowohl was Kurven anbelangt, als auch landschaftliche Abwechslung, als auch natürlich dann irgendwelche Berge. Aber ich widerspreche an einer Stelle. Zum Schluss ist es sehr flach. Dann kommen nämlich die Appalachen.
Ja, okay.
Und die sind ganz, ganz, ganz fies, weil die so unangenehme Steigungen haben und die dann auch noch relativ lang sind und du hast eigentlich nur noch 400 Kilometer und dann türmt sich da noch so ein Küstengebirge auf. Also das hat mir aber trotzdem riesen Laune gemacht und hätte es dann nicht dauernd geregnet, dann hätte es wahrscheinlich noch mehr Spaß gemacht. Aber dazwischen ist tatsächlich relativ viel glatt und gerade, also in Kansas und dann in Ohio und Missouri, da sind tatsächlich auch ein paar Hügel noch dabei.
Ich habe mal in so einem Interview gelesen, was du gegeben hast. Da hast du gesagt, ich hatte nach dem Aufstehen dann ein paar Koordinationsprobleme.
Das habe ich jeden Morgen.
Da habe ich so überlegt, okay, erzähl mal, wie beschreib mal.
Ja, also letztendlich nach anderthalb Stunden ist ja nun nicht so die komfortable Schlafenszeit und dann weckt dich das Team. Und dann bist du nach irgendwie 20 Minuten schon wieder auf dem Fahrrad. Und da hatte ich dann tatsächlich dann so nach ein paar Minuten nochmal einen Sekundenschlaf. Und da
auf dem Fahrrad?
Ja. Also zum Glück war ich so aware, dass ich das auch gemerkt habe und dann gesagt habe, Mensch, ich muss nochmal 20 Minuten ins Begleitfahrzeug. Da habe ich dann einen Powernap gemacht und dann ging es auch wieder wunderbar. Ja, also da muss einfach der Verstand dann einfach einsetzen und du musst dann eben eine sinnvolle Entscheidung treffen und die hieß einfach, das nützt dir nichts, wenn du eben mit einem Sekundenschlaf irgendwo im Graben liegst.
Bei so richtig langen Touren hat man ja die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen. Manchmal kommt ein Tief auch ganz unvermittelt nach einem Hoch, je nachdem, wie vielleicht auch der Zuckerspiegel im Körper ist. Wie hast du dich aus so tiefen Löchern wieder befreit?
Für mich ist immer der größte Spaß, Lösungen zu finden. Wobei in Kansas ich schon sehr, sehr verzweifelt war, weil es einfach, wenn du da irgendwie mit 20 Stundenkilometer gegen den Wind nicht vorankommst und weißt, du hast noch weitere 8 Stunden unter genau den gleichen Bedingungen, dann habe ich gesagt, Mensch, hier im nächsten Dorf ist ein McDonald's, da muss ich mal anhalten, mir ein Eis reinziehen. Und natürlich war die Eismaschine kaputt. Also das sind
und
so...
Und was gab's da?
Pommes mit Mayo. Aber in Walmart gab's dann irgendwie 12 Kilo Eis. Also das hat das dann wieder ein bisschen ausgeglichen.
Aber also du hast nicht 12 Kilo gegessen.
Nein. Nur etappenweise. Und mein Team war ja auch froh, dass sie was abgekriegt haben. Dann.
Aber ist ja auch so, ne? Wenn du jeden Tag weit über 400 Kilometer abstrampeln musst, dann bist du irgendwo bei, sagen wir mal, 7000 Kalorien. Normaler Tagesbedarf sind vielleicht 2000. Das ist extrem viel, was man da reinschaufeln muss. Und mit einem Sack Kartoffeln ist das lange nicht getan.
Nee, also gerade auch Kartoffeln, die haben einfach ein Volumen, um diese 7000 Kalorien da zusammenzukriegen. Das wären wahrscheinlich 8 Säcke oder irgend sowas. Oder ich habe es mal in Schokolade umgerechnet. Das wären dann irgendwie 20, 25 Tafeln Schokolade. Also das
pro Tag.
Pro Tag, ja, das will ja will ja auch kein Mensch essen oder es ist kaum zumutbar, selbst wenn man unterschiedliche Sorten essen würde. Nee, also deswegen hat sich eigentlich etabliert, dass man diese Energiegetränke nimmt. Das ist ja einfach Zuckerlösung. In diesem Fall war das Maltodextrin und Fructose-Mix, der extrem gut bekömmlich ist, aber eben null Geschmackserlebnis hat. Für die Zukunft werde ich da auch eine deutlich größere Variation dann vornehmen an Nahrungsmitteln, die eben auch bekömmlich sind. Und das waren hauptsächlich wie immer dann Nudeln und Eis.
Jetzt noch mal eine Frage zu deinem Equipment. Wenn man so lange fährt, dann müssen ja diese Kleinigkeiten, also der Sattel, die Schuhe, die Radhose, das Lenkerband, das muss ja alles funktionieren oder tauschst du zwischendurch Sachen? Also ich stelle mir so vor, irgendwann schmeißt man so seinen Sattel in die Wüste und sagt, nie wieder will ich auf dir sitzen. Ja. Hattest du so eine Augenblicke? Gibt's sowas?
Ich habe zwei Twin-Bikes, also zwei Zwillingsräder dabei gehabt, die sich tatsächlich fast nur unterschieden haben in der Sattelform oder im Satteltyp und sonst eigentlich nur in den Laufrädern, einmal die SIP 400 und einmal die SIP 808, einmal für die gerade Strecke, einmal für die Berge. Aber tatsächlich, die größten Schwierigkeiten waren an den Kontaktpunkten Popo und Schuhe. Ich hatte 5 verschiedene Paar Schuhe mit, 3 verschiedene Pedalsysteme. Da hatte ich große Schwierigkeiten und da haben wir dann eben versucht, mit Einlegesohlen oder noch Ähnlichem dann darauf zu reagieren. Das hat aber nicht geklappt.
Ja, aber eigentlich muss man auch so eine Sachen im Vorfeld klären. Weißt das ja, wenn du nur minimal was an der Sitzposition änderst und jeder Schuh ändert deine Sitzposition, die Knieposition, dann ist es ja ein wahnsinniges Risiko, dass dann irgendwie Schmerzen anfangen, die nicht mehr weggehen, Knie, Hüfte, was auch immer.
Ja, also da hatte ich zum Glück gar keine Probleme. Also was den Stützapparat und die Bewegung, also die gerade die Gelenke anbelangt, hatte ich gar keine Probleme. Tatsächlich waren es wirklich nur die Kontaktpunkte. Und ein Tod musst du ja sterben. Also wenn die Füße so schmerzen, dass du nicht mehr treten kannst, dann ist natürlich das Rennen für dich vorbei. Deswegen musst du da irgendeine Strategie. Und ich hatte dann eben ganz normale Stadtpedale dann auf, wo ich dann mit meinem Turnschuh dann drauf gegangen bin. Aber das waren trotzdem wieder die gleichen Kontaktpunkte. Deswegen war das keine Erleichterung. Am Popo, das war tatsächlich auch eine Schwierigkeit. Da hatte ich gerade in den ersten Tagen leider eine falsche Radhose an, die ich natürlich auch vorher probiert habe, aber war leider dann tatsächlich eine kleine Scheuerstelle und dann haben wir auch lange gegrübelt und sind dann auf eine tolle Lösung gekommen und haben Hämorrhoidensalbe uns besorgt und zwar irgendwie eine 4-Kilo-Tube. Das einzige Medikament, so wurde mir das dann erzählt, was eben auch Betäubungsmittel enthalten darf und das hat dann eben diese Schmerzpunkte dann so ein bisschen abgefedert.
Wo wir jetzt die ganzen Abfuck-Themen durch haben, vielleicht zu den schönen Sachen. Was sind denn so die kleinen Freuden, die du hattest? War es dann das Stück Schokolade, das Eis hast du angesprochen? Ja. Bei mir ist es manchmal auch einfach ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang.
Du hast es vorweggenommen tatsächlich. Du bist ja unglaublich lange mit dir alleine. In der Nacht hast du ja unheimlich wenig äußere Einflüsse, die dich irgendwie ablenken. Und wenn dann tatsächlich so um 4 Uhr dann so der erste winzige Streifen am Horizont war. Das sind ja unglaubliche Naturerlebnisse, die du dann da bekommst. Du bist in einer Natur, kaum Menschen. Also das sind tatsächlich, wo mir dann plötzlich dann so die Tränen in die Augen geschossen sind. Deswegen fange ich auch gerade an, wieder so ein bisschen emotional zu werden. Aber wenn du in der Wüste dann eben diesen ersten kleinen Streifen am Horizont siehst, das ist mir unheimlich nahe gegangen und das war toll. Aber natürlich auch das Team, was dich da immer anfeuert, was auf dich wartet und dir Kraft gibt für das nächste Teilziel, das hat mir unglaublich weitergeholfen. Und natürlich auch ein bisschen Schokolade.
Dadurch, dass man ja den ganzen Tag fährt, hast du ja wahnsinnige Temperaturunterschiede. Eigentlich das, was man irgendwie vermeiden will, hast du dir komplett reingezogen. Was war schlimmer? Die Kälte, die Hitze?
Das ist ja nun was, was man tatsächlich hier auch in Berlin mal trainieren kann. Wobei jetzt die Hitze nicht ganz so, in Berlin nicht ganz so extrem ist. Aber es ist völlig simpel. Also das war etwas, was, worauf ich auch glücklicherweise vorbereitet war. Die Hitze in der Wüste. Da hatten wir, oder hatte ich mir besorgt, Kälteweste, Kühlweste, die auf Verdunstungsprinzip funktioniert. Man muss die nur einmal in Wasserbad tunken, dann ausfringen, dann kann man die überziehen und dann wird das deutlich runterreguliert, die Hitze. Und in der Nacht, das ist natürlich hauptsächlich in den Rockies gewesen, wir sind bis auf 3,3 hochgefahren, am Wolf's Creek, da lag auch noch Schnee. Und das waren so Temperaturen nachts um den Gefrierpunkt. Aber das ist, glaube ich, das Einfachste der Welt. Dann zieht man sich eine Jacke an. Außer eben in einer Situation, wo es dann in Kansas abends um 8 angefing zu regnen und ich dann nach irgendwie 1 Uhr nachts dann irgendwie einen Zittermann gekriegt habe. Das war, glaube ich, eine energetische Geschichte, die ich da nicht völlig im Griff hatte, wo ich dann tatsächlich ein bisschen unterkühlt war. Da hatte ich mich eben nicht ausreichend angezogen und da musste ich dann auch abbrechen, diese Teiletappe, und musste dann ins Auto, musste dann auch wieder aufgewärmt werden.
Du hast jetzt schon ziemlich oft dein Team angesprochen. Das waren 9, 10 Leute?
Ja, in diesem Fall waren es 8. Das ist auch so die gängige, empfohlene Größe. Man muss sich das ja auch vorstellen, dass die ja auch 24 Stunden unterwegs sind. Und man sollte, es sind 2 Begleitfahrzeuge, eins, das dich direkt begleitet, und ein Wohnmobil, wo sich die Leute dann ausruhen können, wo gekocht wird, wo eben Besorgung gemacht wird, wo dann zum Supermarkt gefahren wird. Und alleine für jedes Auto brauchst du ja ein Team von 2 Leuten, die das fahren. Dann habe ich einen Physiotherapeuten dabei, jemand, der sich ein bisschen mit dem Rad auskennt, Organisationstalente. Also das war eben eine sehr, sehr, sehr bunte Truppe, die auch noch nie in dieser Konstellation zusammengearbeitet hat. Wir sind auch zum Glück bis zum Schluss zusammengeblieben. Danach hat sich leider mein Teamchef, dann fühlte sich so unwohl, dass er auch nicht mehr mit mir redet. Oh, lieber Michi, sei mir wieder gewogen. Trotzdem ein tolles Dank, und ohne das Team wäre ich auch nie ins Ziel gekommen, ist ganz klar. Punkt.
Willst du kurz drüber reden, was da vorgefallen ist? Oder
es menschelt natürlich überall, gerade wenn man so eng zusammen ist und man sich auch überhaupt nicht auseinandergehen kann. Also das ist eben ganz, ganz schwierig. Also umso schöner ist das für mich. Also ich glaube, es gibt eine Story von Klaus Hetzel, der ist dann nur noch mit seiner Tochter ins Ziel gekommen und die anderen sind auf der Strecke geblieben. Also so hat er es mir zumindest erzählt.
Menschliche Verluste.
Ja. Die irren immer noch in der Wüste rum, ja.
Das wissen wahrscheinlich die meisten nicht. Es ist ja wirklich nur eine ganz kleine Gruppe an Startern. Es sind ja nicht viele Menschen, die das machen. Wie viel wart ihr?
31.
31.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man das dann schafft und die Ziellinie überquert?
Bevor ich zu den Emotionen komme, erzähle ich nochmal, oder werfe ich nochmal 2 Zahlen in den Ring hier. Auf dem Mount Everest waren bisher 11.000 Alpinisten. Das Race Across America haben seit 82 700 Personen gefinisht. Durch den Erschöpfungszustand, den man hat, eben ist das ganz schwierig, also diesen Moment auch zu genießen, weil hab da ein tolles Foto, wo man mir ins Gesicht fotografiert hat, 10 Kilometer vorm Ziel. Und da ist Erschöpfung abzulesen. Also es war natürlich eine Riesenfreude, aber die konnte ich eben nicht so nach außen tragen, weil das einfach durch meinen körperlichen Zustand und geistigen Zustand natürlich auch so ein bisschen gedämpft war. Und ich hatte eigentlich dann nur noch 2 Bedürfnisse. Also ich habe gesagt, I'm stinky and sticky. Also ich klebe und stinke und brauche dringend mal ein Bad und ein weißes Downbett. Also das waren so im Wesentlichen die Bedürfnisse und dann natürlich die unglaubliche Erleichterung, das geschafft zu haben, trotz der ganzen Tiefs, die ich dann auch hatte. Also das war für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber am nächsten Tag hatte ich dann schon wieder so die Phase, wo ich sagte, das machst du nochmal, das machst du auch nochmal ein bisschen besser. Und also offensichtlich bin ich da noch nicht so richtig ausbelastet worden oder vielleicht schon auch noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich habe da einen Post gesehen von dir bei Insta. Da bist du bei so einer medizinischen Untersuchung und da steht nur ganz kurz davor RAMM 2024.
Ja, ja.
Und da dachte ich irgendwie erst, ist das ein Druckfehler? 24 nochmal?
Genau, ja, ja. Also Hintergrund ist auch so ein bisschen, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich hatte mein Potenzial noch nicht so richtig ausgeknautscht. Das geht noch besser. Das lässt sich auch in Zahlen fassen. Also die Siegerin hatte die gleiche Geschwindigkeit wie ich, hatte auch den gleichen Schlafrhythmus wie ich, hat aber 32 Stunden weniger Pause gemacht. Also was versteht man unter Pause? Tatsächlich, man sitzt im Wohnmobil, isst seine Nudeln, quatscht mit dem Team und das hat die mit ihrem Team oder für sich selber auch völlig anders gelöst, indem die eben irgendwie 2 Minuten, nachdem sie aufgestanden ist, auf dem Fahrrad saß und dann alle Geschäfte dann auf dem Fahrrad erledigt hat. Und da sehe ich noch Potenzial. Ich hatte gesagt, letztes Jahr hatte mich, das war ja dieses Jahr, der Professor Vietze vom Schlafinstitut begleitet oder sozusagen mir Tipps gegeben und der hat mich dann verwiesen auf die Weltraumforschung, Institut für Weltraummedizin. Und die waren auch hellauf begeistert, als sie von dem Projekt gehört haben, aber ja, sagten dann 2 Wochen vor dem Start ein bisschen spät. Deswegen bin ich dann 2 Wochen nach dem Finish dann auf die zu und hab gesagt, Mensch, wollen wir das tatsächlich mal ein bisschen...
Wollt ihr mich nochmal haben?
Ja, ja, genau, wollt ihr mich mal ein bisschen begleiten? Und das sind auch die Fotos, die man da sieht. Da haben sie ganz, ganz schicke Sachen gemessen und das machen wir jetzt auch medizinisch deutlich professioneller und da verspreche ich mir auch nochmal so ein bisschen Potenzial, was wir da heben können.
Wenn du nach dem ultra krassen Rennen 2023, einen Tag später schon denkst, oh, nächstes Jahr, da könnte ich mir das vorstellen. Muss man da nicht so ein bisschen auch verrückt für sowas sein?
Also das wird mir in jedem Fall nachgesagt. Das macht mich ja auch so sympathisch. Nein, also das muss natürlich schon einen richtigen Schlag weg haben, um sowas zu machen. Also das sprengt ja auch für viele dann jegliche Vorstellungskraft, aber Radfahren macht mir Spaß. Ich sag ganz, ganz lieben Dank, dass ich das machen darf und freue mich.
Man hat ja auch nur ein Leben. Ja. Es ist, wie du sagst, ein Privileg, dass man sowas machen kann. Und dadurch, dass du andere Teile dieser Erde sehen kannst, ist auch absolut fantastisch. Was war denn so das prägendste von den verschiedensten Landschaften, die du in den USA gesehen hast? War das vielleicht Monument Valley? Also ich habe es noch nie gesehen, aber ich denke mir immer so, das muss so richtig einschneidendes Erlebnis sein.
Ja, also das war auch sehr, sehr beeindruckend. Aber letztendlich hat ja jede Landschaft so Charaktereigenschaften, sei es in der Wüste, dann natürlich auch die Rocky Mountains haben mir unglaublich gefallen. Dann wieder das satte Grün, du fährst da durch grüne Wälder hoch, runter. Das kam für mich dann so ein bisschen überraschend, weil ich das auf meinem Garmin natürlich überhaupt nicht gesehen habe. Jetzt kommt das Monument Valley, dann fährst du da in das Monument Valley rein und das ist natürlich auch eine sehr, sehr karge Landschaft, aber diese Monuments, das sind ja Gesteinformationen, Bergformationen, die man ja eigentlich sonst so aus dem Fernsehen kennt, also da geht einem schon das Herz auf.
Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage auf den Lippen und das ist diese Vorbereitungszeit, das kostet ja alles einen Haufen Geld. Wie hast du das gemacht?
Oh,
ist das, was du auch wissen wolltest? Nein, du wolltest die Fahrräder wissen.
Nein.
Wir kommen
hier nicht raus.
Ich will erst das Geld wissen.
Ja. Also ich sage kurz zum Geld. Also das ganze Budget waren, glaube ich, etwas über 40.000, also 42.000 Euro so um den Dreh. Von denen habe ich tatsächlich 32.000 als Sponsor, als Unterstützung bekommen von meinen Sponsoren. Das ist Detlef Krug vom Baumanagement Berlin. Ineos ist das. Stadler, dann hatte ich noch aus dem Freundeskreis noch einige, Giorgio und Vassili, und dann kam während des Rennens noch eine sehr großzügige Spende von der Firma Rogge, dann Berolina, Und damit bin ich, glaube ich, voll beklebt gewesen. Vom Velocity kam dann auch noch eine kleine Spende und von Convis. Also ganz lieben Dank. Ohne euch säße ich nicht hier.
Und sind die nächstes Jahr dann auch wieder dabei?
Mal das gucken. Das weiß ich noch nicht. Aber okay. Der eine oder andere wäre schon toll, wenn die dabei wären. Das wäre eine Riesenerleichterung natürlich für mich.
So, und jetzt noch ich mit meiner Frage, die mir eingefallen ist.
Ja, was wolltest du wissen?
Ich wollte wissen, warum man dich Bottle Klaus nennt.
Ich begleite den Berlin-Marathon als Helfer seit 25 Jahren. 2017 hatte ich den Weltrekordler betreut, 2018 nochmal. Und aus irgendeinem verrückten Grund hielt da eine Kamera auf uns, als ich ihm die Flasche während des Berlin-Marathon übergeben hatte. Und das ging dann viral bis nach Amerika. Und an einer Sportsendung in Amerika haben sie dann kreiert den Bottle Klaus. Und seitdem begleitet er mich. Und das ist auch mit dem Augenzwinkern sehr, sehr nette Anekdote, die ich gerne mitnehme. Und in Amerika, in Oceanside, also am Start, laufe ich durch den Walmart. Da gucken mich, strahlen mich drei Mädchen an und fragen, bist du der Bottle Klaus?
yes, I am.
Yes.
Und damit sagen wir Dankeschön, Bottle Klaus.
Yes,
Dankeschön.
Und ich ganz lieben Dank in die Runde. Alles Gute.
Ja, Alex, würdest du jetzt das Race Across America machen?
Ich bin doch nicht bekloppt.
Du bist bekloppt. Ja, schon. Du bist bekloppt, aber du bist vielleicht nicht so bekloppt.
Im Leben nicht.
Ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Es wäre super, aber...
Doch, in dem Wohnwagen, der damit fährt. Ja, ja, voll. Sehr gerne.
Ja, wir haben noch so viele Abenteuer zu bestehen. Wir müssen erstmal noch ganz andere Sachen machen. Vielleicht kommt das dann später. Ne? Man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Race Across America. Da machen wir nochmal ein Fragezeichen dran, ja?
Das Gewinnspiel.
Ihr merkt, wir haben sogar jetzt einen eigenen Song.
Wir sind im Gewinnemodus.
Ausgelost wird übrigens erst Anfang Dezember. Ihr könnt für jeden Preis also noch mitmachen. Wir hatten schon die Winterrennradschuhe, dann eine wundervolle Tasche. Und heute ist Preis Nummer 3 dran. Ta-ta-ta-ta, wir sagen Hallo zum Helm.
Yes. Was haben wir im Angebot? Geschenke vor Weihnachten. Zu Weihnachten ist langweilig. Und zwar der brandneue Helm von der Firma Alpina Sports. Der nennt sich Brighton Mips. Was Mips bedeutet in dem Namen, das wisst ihr alle.
Habt ihr in dem Bikers Paradise Podcast schon mal gehört?
Der Extraschutz bei Stürzen. Und ja, was kann der Mips? Also erstmal sieht der Mips natürlich stylisch aus. Es ist ein Urban Fahrradhelm, der leuchtet. Und der leuchtet ziemlich hell und der leuchtet in alle Richtungen. Ich würde sogar sagen 360 Grad. Und er hat einige Leuchtenmodi. Also ihr könnt auch wirklich nachts entscheiden, wie das Ding blinken soll. Und was ich besonders schön fand, war der New York Police Modus. Da muss man sich doch eigentlich die richtige Bimmel noch zu kaufen, oder? New York Police Modus ist auf jeden Fall ein Kaufgrund. Und die Akkuladung hält sage und schreibe 15 Stunden.
Da kann man eine ganze Weile fahren.
Es wird früh dunkel. Wir haben den Helm für euch. Guckt euch an bei Insta die Frage, Freunde taggen, kommentieren und die besten Kommentare, ihr wisst es. Wenn was richtig geiler Scheiß dabei ist, laden wir ein ins Studio.
Manchmal sind ja Geschichten ein bisschen länger als vielleicht ein kleiner Instagram-Kommentar. Und dann wollen wir die Story natürlich auch hören. Also kommentiert und macht mit bei unserem Gewinnspiel bei Instagram. Wie gesagt, bei jedem einzelnen Preis könnt ihr mitmachen. Und Anfang Dezember losen wir dann im Podcast auf.
Schreibt euch die Finger wund.
Und damit sagen wir Tschüssi, wir hören uns beim nächsten Mal. Das ist dann Folge Nummer 20, wieder so ein klitzekleines Jubiläum. Und da wissen wir nicht genau, was uns erwartet, denn es wird eine Überraschungsfolge, zumindest für uns beide.
Nee, es ist wirklich so, dass wir wissen gar nichts. Ne?
Nein, es wurde nur gesagt, bereitet euch auf nichts vor, sondern kommt einfach gut gelaunt ins Studio.
Das ist ja auch geil, bereitet euch auf nichts vor.
Ich finde das gut. Also wir freuen uns auf Folge 20, ihr hoffentlich auch. Also lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.
Checkt die Gewinne bei Insta. Winke, winke.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.